Wir sind nun an den Augenblick angelangt, unter großer Ausholung des Themas durch diesen Mann Gottes, der hier redet. Und wir sehen einfach, wie nun dieser erste Märtyrer der Gemeinde Jesu sich im Einzelnen verhält. Er stand den Schriftgelehrten, den Pharisäern gegenüber. Er geht zurück bis auf die Patriarchen, um ihnen ihren eigenen Standpunkt zu erklären. Und nachdem er bis zum Vers 50 gekommen ist, in dem er zurückgreift auf das durch die Hand Gottes Geschehene, so spricht er nun im 51. Vers in einer völlig anderen Art. Und zwar sagt er, ihr halsstarrigen, unbeschnittenen an Herz und Ohren. Die Gesetzesvertreter kannten ja nur eine Beschneidung. Das war die Beschneidung des Fleisches. Und hier sehen wir, wie er ganz anders jetzt redet, dieser Stephanus, indem er spricht, unbeschnitten an Herz und an Ohren. Und das ist auch die Absicht Gottes, die uns neutestamentlich nun die Beschneidung der Herzen zeigt. Und wir könnten fragen, was ist eigentlich die Beschneidung der Herzen? Ist doch eine echte Frage. Sicherlich sind die Vorstellungen darüber recht unterschiedlich. Aber es ist wohl wichtig, dass wir etwas dazu sagen. Beschneidung heißt Verkürzung. Das haben wir schon im Obstbau, dass wir da ganz gewisse Triebe kappen oder abschneiden, um durch die Verkürzung fruchtbar zu werden. Das heißt also, wenn wir bestimmte Rosensorten einfach treiben lassen, dann werden sie unfruchtbar. Sie werden keine wertvollen und echten Rosen mehr hervorbringen können. Durch unbeschnitten sein verwildert das Gewächs. Und so ist es auch mit uns, die wir in den Zustand der Sünde gekommen ist. Wir verwildern durch unbeschnitten sein. Beschneidung heißt Verkürzung. Um was sollen wir denn verkürzt werden? Um unseren ganzen eigenen Willen. Um unser ganzes eigenes Wollen sollen wir verkürzt werden. Um Dinge, die dem alten Menschen wertvoll erscheinen. Und die Beschneidung der Herzen ist eine freiwillige. Gott wird sie nie vornehmen. Die haben wir zu vollziehen in der Bereitschaft, dass wir sagen, ja, Vater. Gott wird niemals Beschneidung der Herzen vollziehen, wo nicht dieser Beschneidung ein tiefes, oh ja, Gott, vorausgegangen ist. Eine innere Bereitschaft dazu. Und das ist nun der Zustand, ob wir dazu bereit sind. Haben wir dem Herrn Jesus schon solch eine Liebe entgegengebracht, dass wir bereit waren, unsere Herzen beschneiden zu lassen, zu verkürzen, in den Dingen, die dem alten Menschen gehören und dem alten Menschen dienen. Er spricht sie also auf das Unbeschnittensein von Herz und Ohr an. In dem Augenblick, wo unser Ohr unbeschnitten ist, wird es nicht empfänglich sein für die Aufnahme des Wortes Gottes. Und wenn unsere Herzen unbeschnitten sind, dann wird Christus sich nicht verherrlichen können, wie er es will. Dann werden wir Ungeistliche bleiben, auch dann, wenn wir wiedergeboren worden sind. Das ist ja der Unterschied, dass unter den Kindern Gottes solche große, gewaltige Unterschiede gefunden werden, selbst unter denen, die gerettet sind. Die einen geistlich, die anderen ungeistlich. Es ist die Frage der Beschneidung unserer Herzen. Diese Beschneidung äußert sich in der Bereitschaft, den unteren Weg gehen zu wollen, ihn zu suchen. Ob wir dazu bereit sind. Und sagt, ihr widerstreitet Hier heißt es also, alles, was nicht beschnitten ist, steht im Widerstreit zu Gott. Gott will ja, dass unsere Beschneidung so weit geht, dass wir in all unserem Wesen, dem alten Menschen nach, völlig im Tote uns bewegen sollen. Und wenn die Kinder Gottes nur nach der neuen Schöpfung noch gesehen würden, wir sollen sie ja nur danach noch kennen. Aber wenn die auch noch danach gesehen würden, in all ihrem Verhalten, ich glaube, wir hätten ein Stück des kommenden Himmels schon hier auf dieser Erde. Ich bin davon überzeugt. Denn diese Beschneidung hat Äußerungen, dass die Liebe Jesu. Ohne Beschneidung gibt es keine Darstellung der Liebe Jesu in Gläubigen. Das ist ganz unmöglich. Dann ist eben die andere Seite da, die wir hier finden, und zwar Widerstreit gegen den Heiligen Geist. Und zwar alle Zeit, heißt es hier. Nicht nur ab und zu, sondern alle Zeit. Wenn wir einmal nicht in der völligen Deckungsgleiche mit Christus gefunden werden, dann sind wir in der völligen Dissonanz mit dem Heiligen Geist. Dann haben wir auch kein Gelingen. Ich glaube, dass der geistliche Gewinn überhaupt darin gefunden wird, dass wir uns einer Beschneidung unserer Herzen haben unterziehen lassen. Alles andere ist nicht genüsslich, mit Jesus zu gehen. Wie eure Väter, so auch ihr. Das war ein hartes Wort gegenüber die Schriftgelehrten. Und er stellt, weil dieses Wort haben wir in 2. Mose 32, Vers 9, wo ihm das gesagt wird. Und nun wird durch den Stephanus weiter gesagt, er stellt eine Frage, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Praktisch kein Prophet gewesen, der nicht unter Verfolgung stand durch die Unbeschnittenen. Und so ist es eben eine gefährliche Angelegenheit, wenn wir die Beschneidung nur nach außen oder wenn wir die Jesus-Nachfolge nur nach außen darstellen. Das ist eine gefährliche Sache. Denn das Werk Gottes geschieht von innen, nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Das ist das Werk Gottes. Das war die Klage Gottes, dass der Tempel zu Jerusalem brach, niederlag. Und die Häuser waren alle schön aufgebaut. Denken wir an den Propheten, wie er klagen muss, dass sie alle in schönen Häusern wohnen. Und der Tempel, das Innere, das Zentrum gehört zuerst in Ordnung gebracht, bevor wir überhaupt nach außen wirken können, ein Zeugnis sein können. Nun, nach außen bin ich ganz schnell ein Zeugnis. Ich brauche nur zum Otto und Heinemann zu gehen, einen neuen Anzug zu kaufen. Da bekommt man auch gleich eine Krawatte und ein Hemd mit. Dann bin ich nach außen schon top. Aber wie es innen aussieht, das behandelt der Herr Jesus im Matthäus-Evangelium reichlich. Nach außen möge dir hübsch scheinen, sagt der Herr Jesus. Aber inwendig, voller Totengebeine, sagt er zu diesen Leuten. Und es kommt einfach auf das Innere drauf an. Oh Geschwister, wenn das Innere nicht stimmt, werden wir das Äußere nie ins Gleichgewicht bringen. Unmöglich. Welchen der Propheten? Und wir finden das einmal in Matthäus 5, Vers 12. Da stellt der Herr Jesus gerade diese Worte fest, indem er sagt, freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das hat er Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Da achten wir bitte. Nicht zur Volksmenge. Lesen wir den Vers 1 in diesem Kapitel genauso. Nicht zur Volksmenge. Sondern zu seinen Jüngern. Und wir finden des Weiteren in Römer 11, Vers 3, Man muss das schon mal gelesen haben, damit wir einen Überblick bekommen, dass das also alles schon durch das Wort Gottes hier vollzogen ist. In 11 Vers 3 heißt es, wie der Prophet klagt, Elias, von Elias wird hier geredet, indem er auftritt gegen Israel. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen. Aber das war die Wahrheit. Aber dann hat er sich verkalkuliert, indem er sagt, und ich bin allein übrig geblieben. Das hat ihn gestimmt. Der Herr zeigt ihnen dann, wie viele Tausend noch in Israel waren, die dem Baal die Knie nicht gebeugt hatten. Und in Matthäus 23 wird uns noch eine Ausdrücklichkeit hinterlassen. Matthäus 23, und zwar in dem Vers 34. Da heißt es, deswegen siehe, ich sende euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln. Und sie werden verfolgen. Und ihr werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Es sind noch viele andere Bibelstellen, aber wir sehen, dass das hier stimmt. Und er fügt weiter hinzu, diese Väter haben die getötet, welche selbst die Ankunft des Gerechten, das ist Jesus, da gehört auch der Jesaja dazu, aus geschichtlichen Hinterlassenschaften wird entnommen, dass er der ist, von dem im Hebräerbrief sagt, zersägt. Jesaja ist zersägt worden um des Glaubens und um des Zeugnisses Gottes Willen. Auch er hat die Ankunft des Gerechten, nämlich des Messias, zuvor verkündigt. Und nun sagt er, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und doch nicht beobachtet habt. Dass das Gesetz von Engeln empfangen worden ist, das Gesetz, sagt die Bibel, ist ihnen durch Mose gegeben. Aber die Überwachung des Gesetzes lag in den Händen, alttestamentlich, der Engel. Wir finden das in Galater, Kapitel 3, Vers 19, oder auch in Hebräer 2, Vers 2. Galater 3, 19. Vielleicht, dass wir uns das merken und untersuchen, dass das Gesetz unter der Verwahrung und unter der Zucht der Engel stand. Die Engel waren solche, die es weitergaben. Wir sind froh, dass wir neutestamentlich das nicht mehr haben. Wir haben nach Hebräer 1, Vers 1 das Reden des Sohnes. Und das Wirken des Heiligen Geistes, wie wir das in den Sendschreiben lesen, hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, als sie das hörten, da wurden ihre Herzen durchbohrt. Die Durchbohrung der Herzen finden wir schon in Kapitel 5, 33. Da wurden sie schon mal durchbohrt. Jetzt hatten sie schon das zweite Loch im Herzen. Ist klar, dass das Herz nicht in Ordnung sein kann, wenn da lauter Löcher drin sind. Und darum knirschten sie mit den Zähnen gegen sie. Was ist denn da? Hochinteressant. Das Zähneknirschen finden wir noch einmal in Markus 9, Vers 18. Und zwar dort bei dem Jungen, bei dem der Herr Jesus dann Teufel rausschmeißt. Und dann finden wir nur noch Mitteilungen, die mit Gericht verbunden sind. Hochinteressant. Dort wird sein, das Weinen und das Zähneknirschen. Es ist immer verbunden mit den Feinden und mit denen, die im Gericht sind. Zähne knirschen. Und dieser Stephanus hat nicht mit den Zähnen geknirscht. sondern die durchbohrt wurden durch das Wort des Herrn. Das, was er hier zitiert, sind ja lauter Bibelstellen aus dem Alten Testament, in dem ganzen Kapitel hindurch. Zum Teil noch interpretiert, aber ansonsten lauter Bibelstellen. Das können wir alles nachlesen. Wenn es hier heißt, in Vers 55, dass er voll Heiligen Geistes schaute, dann wollen wir erkennen, dass in seinem Herzen die Beschneidung so perfekt war, dass nichts anderes als der Geist Gottes darin Platz gefunden hatte. Nicht eine sonderliche zweite Segnung, wie die Pfingstleute das herumjubeln. Von dem ist nicht die Rede. Er war voll Heiligen Geistes und darum schaute er unverwandt in den Himmel. Und was sieht er? Zwei Dinge. Die Herrlichkeit und Jesus. Verstehen wir, dass wir dann, wenn wir auf die irdischen Dinge blicken, nicht das sehen, was Stephanus schaut und schauen darf. Ich weiß nicht, ob er wusste, was ihm bevorstand. Aber er war nicht erst angesichts seines Todes in Übereinstimmung des völligen Geheiligtseins, sondern sein Blick schaute hinauf zum Himmel. Das war schon vorher. Oh, wie sollten wir uns üben im täglichen Leben. Gott hat uns eine wunderbare Möglichkeit gegeben, Christus ähnlicher zu werden, darin selbst an Stephanus zu lernen. Immer und immer, wenn Probleme unserer Herzen umschleichen, aufzuschauen zu unserem Herrn. Warum? Weil wir dort die Herrlichkeit des Himmels schauen dürfen. Jetzt schon. Stephanus war, wie wir, noch mit beiden Füßen auf dieser Erde. Aber er schaute. Und ich glaube, dass er noch mehr schaute als das, was wir mit den geistlichen Augen sehen. Obgleich auch wir durchs Wort und im Gebet auch Herrlichkeiten des Himmels schauen dürfen. Zu bestimmten Augenblicken. Er schaute durch sein Aufblicken zum Himmel die Herrlichkeit und Jesus. Paulus bringt ein ähnliches Wort, aufschauen auf Jesus. Ob das auch an uns gefunden wird. Oder ist das nicht der Grund, dass wir ab und zu ein Tief, wie man das im Wetterbericht so nennt, auch in unseren Herzen durchschleichen lässt, darum, weil wir nicht in allen Proben und Situationen auf zu ihm schauen, sondern blicken so tief viel herunter. Mag es nicht daran liegen. Es liegt bestimmt nicht am Herrn. Für ihn ist die Offenbarung seiner Herrlichkeit und die Offenbarung seiner selbst. Jesus dürfen wir schauen. Siehst du ihn so? Und wir sehen Jesus nicht, wenn wir unsere Blicke von ihm abwenden. Natürlich sehen wir dann die irdischen, die gerichtsreifen Dinge und wehe, wir schauen darauf, dann ziehen sie uns auch mit nach unten. Dann sind wir dort, wo das Gericht selbst vollzogen werden soll, nach der Aussage des Wortes. Und er sprach, siehe, er offenbart jetzt das, was er schauen darf. Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Nun ja, sie schrien, als sie das hörten, mit lauter Stimme. Sie müssen sich die Ohren zuhalten. Warum? Weil sie kein Ohr der Beschneidung hatten für das Wort. In dem Augenblick, wo wir in der Gemeinschaft mit Jesus nicht mehr gefunden werden, dann schmerzt uns das Wort. Ist euch schon so gegangen? Ich glaube, jedes Gotteskind wird eine solche Erfahrung einmal haben. Und dann gilt es, sich durchzuringen, durch Aufschauen zu ihm. Da gibt es ein Lied, das heißt, wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Ja, nicht nur um uns, auch in uns, könnten wir noch ergänzen. Oh, wenden wir uns nicht von Jesus ab. Finsternis nimmt dann zu, wie hier bei diesen Leuten. Sie waren in einem Dunkel und konnten Gottes Wort nicht mehr hören. Sie hielten sich die Ohren zu. Wie die Atheisten. Sie können es nicht mehr aufnehmen. Unbeschnitten an ihren Ohren. Darum mussten sie sie zuhalten, weil sie nicht beschnittene Ohren hatten. Hier in Vers 57. Und stürzten sich einmütig auf ihn los. Warum? Einmütig, weil sie die gleiche Gesinnung unbeschnittener Herzen und Ohren hatten. Nun ja, wenn wir hier lesen, dass er noch den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen sehen, dass er ihn so stehen sieht. Hier wird immer wieder gesagt, und ich möchte das auch etwas begründen, da heißt es, hier hat Israel die letzte Chance gehabt, ihren Messias noch anzunehmen. Sicherlich nicht mehr in der Art, wie es gesegnet gewesen wäre, wenn sie ihn hier auf dieser Erde völlig angenommen hätten. Aber es war noch eine Chance, die sie hatten. Und die verwirkten sie hier. Warum? Weil er stand. Weil er stand. Dieses Stehen finden wir eben im Hebräerbrief, wo uns da gesagt wird, dass der alttestamentliche Priesterdienst stehend, ein jeder Priester steht täglich da, heißt es. Der Priesterdienst des Alten Testaments war stehend. Darum sehen wir Israel verbunden, ihn, unseren Herrn, geschaut durch Stephanus, stehend. Erst nachdem Israel seine letzte Chance verwirkt hatte, hat er sich gesetzt, zur Rechten. Hier stand er zur Rechten und war noch bereit, mit Israel zu verhandeln, auf die Gedanken der Israeliten einzugehen. Weshalb wir hier diese Behauptung aussagen können, dass sich hier mit Israel also verhält, ist die Mitteilung in Vers 56, er sieht nicht den Sohn Gottes, sondern er sieht den Sohn des Menschen. Die Ausdrücklichkeit des Sohnes des Menschen ist eine Selbstbezeichnung Jesu und steht ausschließlich mit Israel in Verbindung, nicht mit der Gemeinde, an keiner Stelle. Interessant ist, dass diese Erwähnung Sohn des Menschen in Verbindung mit Stephanus die letzte Erwähnung Sohn des Menschen ist. Und dann hören wir durchs ganze Neue Testament diese Bezeichnung nicht mehr bis zur Offenbarung. Wenn dieser Sohn des Menschen wiederkommen wird als Richter, dann sehen wir ihn nur noch als Richter. Kapitel 14, Vers 14 oder Kapitel 1, Vers so und so viel und so weiter. Da sehen wir ihn erwähnt als Sohn des Menschen, den sie verworfen haben. Diesen Sohn des Menschen, für Israel, die ihn verworfen haben, er wird wiederkommen als Sohn des Menschen. Deshalb sehen wir die gewaltigen Beziehungen hier bei diesem Stephanus, nämlich zu Israel und zur Mitteilung Israels. Wer das übersieht, würde nie im Worte Gottes klar stehen können, hinsichtlich dem Erkennen seines Wortes. Und deshalb stoßen sie ihn zur Stadt hinaus. Ich musste gerade eben daran denken, wie sie es mit unserem Herrn getan haben. Der Jesus hat es gesagt. Das ist nicht gut, dass ein Prophet in der Stadt sterbe. Er ging hinaus. Außerhalb der Stadt war der Ort der Unreinheit. Jesus war bereit, draußen für uns zu sterben, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat. Deine und meine Sünde hat er auf sich genommen. Er, dieser Stephanus, ließ sich hinausstoßen, ob wir auch bereit dazu gewesen wären, diesen Zeugnisgang für Jesus zu gehen. Wie sieht denn deine Liebe zu Jesus aus? Darum legten die Zeugen der Ermordung ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings. Hier war er noch Saulus, der Unbekehrte, aus dem unser lebendiger Herr, einen Paulus machen konnte. Wir wollen sein eigenes Zitat in der Apostelgeschichte Kapitel 22, Vers 20 lesen. Apostelgeschichte 22, den Vers 20. Wie er gehandiert hat, dieser Saulus. Ich rede hier nicht von Paulus, sondern von Saulus. Genau wie der Jakob dann nach seiner Veränderung Israel, das heißt Gottes Streiter, geheißen wurde, als er die Begegnung mit dem lebendigen Gott bei Pniel am Jabbok hatte. Und das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei, sagt er hier, Paulus, und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, welche ihn umbrachten. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen, sagte ein Amerikaner zu mir, als ich in Gefangenschaft geraten war. Letztens. Ich habe gedacht, wir müssen mal sehen, was da dabei rauskommt. Und dann gab er mir zu essen. Ich habe später darüber nachgedacht, ob das gar ein Gläubiger gewesen ist. Er hat mir einige Liebesdienste erwiesen. Ich war ein Feind. Von ihm. Und sie steinigten den Stephanus, Vers 59. Er betete, dass der Herr seinen Geist aufnehmen möchte. Er konnte nicht beten wie sein Herr. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da war der Stephanus zu klein. Er bat darum, nimm meinen Geist auf. Er war sich darüber klar, dass er der erste Zeuge, Blutzeuge der Gemeinde sein mochte nach dem Herrn. Die Gemeinde Jesu ist aufgebaut auf Blut. Wir sind die Nutznießer dieser Zeugen. Aber einer ragt über alle Blutzeugen weit heraus. Der Blutzeuge, mit dessen rühmlichen Titel verbunden ist, treuer Zeuge. Der treue Zeuge, Jesus. Darum kniete er nieder und nahm noch hohen priesterlichen Dienst ein. Er rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wir sehen, dass in seinem Herzen wahrhaftig der Heilige Geist völlig ihn durchdrungen hatte. Da war kein Rachewort drin. Nicht ein. Er stellt sich noch fürbittend für seine Mörder hin vor dem lebendigen Gott. Warum? Weil er wusste, dass Gottes Wort sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Als er das gesagt hatte, entschlief er, sagt Gottes Wort. Und Saulus willigte in seine Tötung mit ein. Saulus hatte Wohlgefallen an der Tötung der Kinder Gottes. Nichts ahnend, was Gott mit ihm vorhatte. Keine Ahnung, wer hat den Weg des Herrn erkannt. Ach, möchte der Herr Treue an uns sehen. Wenn wir einmal beim Herrn sind, dann gibt es keine Veränderung mehr über unseren Wandel, über unser Zeugnis, dass wir hier auf dieser Erde waren. Keine Veränderung mehr. Und alles das, was sich Stephanus erarbeitet hat, selbst bis hin zum Zeugentod, wird ihn auszeichnen mit einem wunderbaren Lohn. dieser Lohn wird ewigkeitsverbunden sein. Was wir tun für Jesus, unserem Herrn, ist ewigkeitsverbunden. Schwester und Bruder, denken wir daran, dass unser Leben, unser Zeugnis mit der Ewigkeit verbunden ist. Er möchte Gnade schenken, dass wir aus dieser kurzen Geschichte noch mehr herausholen, indem wir den Herrn bitten, dass er uns sein Wort recht erschließe. Es bewegt mich immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese. Der Stephanus, unser Errettetsein gründet sich nicht auf Stephanus, aber unser Zeugnis. Unser Errettetsein gründet sich auf das Blut Jesu. Aber in unserem Zeugnis dürfen wir auf Stephanus zurückgreifen, wie es auch Gottes Wort tut. Denken wir nur an Jakobus 5. Da wird auch auf die Propheten, auf Hiob, auf Gottes Männer zurückgegriffen. Aber nicht unerwähnt die herrliche Person unseres Herrn.